Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ja. Ja, wir haben gerade ein heftiges Lied gesungen. Allein deine Gnade genügt, das ist schon heftig. Und man singt es so leicht, ne? Aber was das eigentlich beinhaltet, das ist schon irgendwie krass. Und ja, ich müsste nicht mehr predigen. Das Lied sagt so viel aus schon. Aber ich werde es dennoch tun und ich bete auch nochmal ganz kurz. Bleibt ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, Herr, für ja, dein Wort, für diese Freiheit, in der wir verkündigen dürfen, in der wir singen dürfen. Herr, wir wollen dir Danke sagen für das herrliche Wetter und dafür, dass du mitten unter uns bist nach deiner Verheißung in der Bibel, Herr. Ja, wirke du auch jetzt. Amen. Ja, der Herr muss die Herzen öffnen, haben wir gerade eben gehört, auch im Gebet, als die Kinder entlassen wurden. Und so ist es auch bei uns. Damit das Wort wirkt, müssen wir irgendwo auch aufnahmefähig sein. Und das bewirkt der Herr. Ja, es bewirkt nicht allein unser logischer Verstand, den man so gerne immer benutzt, sondern es bewirkt der Herr. Wir können mal die Folie anmachen. Ja, also ihr habt jetzt eine Aufgabe, und zwar zu raten, welche Person aus der Bibel diese Reise gemacht hat. Traut euch ruhig, auch wenn es... Ja, fast, nee, aber es ist nicht Jakob, ist ganz nah dran. Hm? Nee, Jona, das war mehr Wasser. Ja, richtig, genau, Josef. Josef ist der Mann. Und um Josef dreht es sich auch heute die Predigt und wir werden sehr viel lesen. Ja, Josef ist eine Geschichte, die gerne in der Kinderstunde erzählt wird, aber es ist eine sehr lehrreiche Geschichte, die ganz wichtig ist, auch für uns erwachsenen Christen, die schon Jahre im Glauben sind, aber auch für Glaubensanfänger. Eine Geschichte, die super viele Inhalte hat, die wichtig ist, sonst stehen sie auch nicht in der Bibel. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schnappt sie euch und wenn nicht, wir haben auch die Lutherbibel ausgelegt. Genau, die ist hinten, beim Eingang liegt sie, also steht ruhig auf, nehmt euch die Bibel zur Hand, denn ich werde heute keine Bibelverse wieder anzeigen. Und es werden eine Menge sein. Also es lohnt sich. Und zwar Josefs Geschichte, die werden wir im Schnelldurchlauf lesen, weil es sind 12 Kapitel. Das schaffen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir das im Schnelldurchlauf. So einige Stichpunkte, wichtige Verse. Und wir gucken uns das Leben von Josef an, um Gottes Gnade in diesem Leben zu entdecken. Und ja, wir fangen an im Kapitel 37, also 1. Mose, Kapitel 37. Ich werde aus der Schlachter vorlesen und wir fangen direkt an mit 1. Mose, Kapitel 37, den zweiten Vers. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Nun, es dreht sich weniger um Teil B, sondern um Teil A. Da steckt jetzt die Information drin, dass Josef 17 Jahre alt war. Und er war schon Hirte, hat geholfen mit seiner ganzen Familie. Sie waren Hirten. Und er war so, dass quasi das 10. Kind oder das 11. Kind. Danach gab es noch Benjamin, der wurde später geboren und er war einer der 12 Stämme quasi. Ein Nachkomme Jakobs, den man auch Israel nannte. Und Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Also Josef war ein typischer Nachzügler. Jakob war circa 88 Jahre alt, als er ihn bekommen hat. Da haben andere Enkelkinder. Jakob hatte einen Sohn. Und das ist verständlich. Ich meine, wenn ich mich... Ich weiß jetzt, wie es ist, jemanden später zu bekommen, ein Kind. Und man hat schon ein bisschen größere Kinder, sage ich mal. Natürlich noch kleine, aber dennoch ist ein großer Abstand dazwischen. Und man merkt halt, das ist wieder was ganz Besonderes. Und ich kann Jakob verstehen, dass er diese besondere Liebe hatte für seinen spätgeborenes Kind quasi, ja, für Josef. Und um diese Liebe zum Ausdruck zu bringen, schenkt er ihm einen bunten Leibrock. Und bunt bedeutete damals sehr viel Geld, sehr teuer und sehr exklusiv. Das war eigentlich nur im Adel, so dass wirklich Leute ja teure Kleidung hatten. Ja, Farbe konnte man nicht so leicht gewinnen damals. Lesen wir jetzt Vers 4, was die Liebe bewirkt hat. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Also diese Liebe, die ist ja gut gemeint von Jakob, aber sie bewirkt etwas ganz Schlechtes, und zwar Neid bei den Geschwistern, bei den Brüdern, und sie entwickeln einen Hass. Und es ist irgendwo der Schrei nach Gerechtigkeit bei diesen Brüdern. Es ist kein Hass, den man einfach nur verurteilen kann. Natürlich kann man das, aber er hat ja einen Grund, warum er entsteht. Er entsteht aus einer Ungerechtigkeit. Und wir Menschen, wir wollen gerecht behandelt werden, oder? Also ich glaube, keiner mag es, ungerecht behandelt zu werden. Und genauso wenig diese Brüder. Und diese Emotion, dass sie gesehen haben, diese Ungerechtigkeit, die mutierte quasi in diesen Hass. Und ja, ein Beispiel dazu. Stellt euch vor, wir sind jetzt alle Schüler, wir sind alle nicht so gut in der Schule, aber wir geben uns Mühe. Wir lernen fleißig, sind immer anwesend, machen mit. Und in der Arbeit, na gut, da schreiben wir halt die 2, keine 1. Und es gibt aber einen Schüler, der kommt selten, sehr selten. Und wenn er mal kommt und eine Arbeit mitschreibt, der ist super begabt, der schreibt einfach eine 1. Und der Lehrer, der mag ihn und gibt ihm am Ende eine 1. Und wir, die wir immer da waren, immer mitgemacht haben, immer Vollgas gegeben haben, wir kriegen nur eine 2 auf dem Zeugnis. Das ist nicht gerecht, ja. Und so sind wir Menschen. Wir wollen eine Gerechtigkeit haben. Wir wollen nicht ungerecht behandelt werden. Und so auch diese Brüder. Und ja, es ist oft so, dass wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, entstehen Emotionen. Und diese Emotionen führen zu diesem, ja, Hass, zu Sünden, zu sündhaftigen Emotionen quasi und Handlungen. Im Vers 18, im selben Kapitel 37, da wollen wir mal gucken, was aus dem Hass passiert ist. Vers 18. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihrer Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Das ist heftig, finde ich das. Also es ist ja kein Feind, den sie da beschließen, umzubringen, kaltblütig, sondern es ist ihr Bruder, es ist ihr jüngerer Bruder. Ältere Brüder sollten auf ihre Geschwister aufpassen. Aber hier wird beschlossen, ihn umzubringen. Und das ist schon heftig. Wir sehen also, wenn die Emotionen hochkommen und Hass im Herzen Wurzel schlägt, dann sind wir Menschen imstande, alles zu tun, sogar in der Familie zu morden. Und das ist heftig. Also es ist eine Warnung für uns in dem Bereich. Ja, lasst uns weiter gucken. Kapitel 37, den Vers 28. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge, und diese brachten Josef nach Ägypten. Ruben, der älteste Bruder, der hat durch geschicktes Reden bewirkt, dass sie ihn nicht getötet haben, den Josef, sondern dass er in die Zisterne reingeschmissen wurde. Und ja, als Ruben weg war, haben die Brüder einer Karawane Bruder Josef verkauft. Und was bedeutete das, verkauft zu werden? Also für Josef bedeutet das erstmal, dass er nicht mehr einen eigenen Willen hat. Oder den hat, aber den nicht ausleben kann. Und seine Familie, die man sonst liebt, die einem ja eine Sicherheit geben, in der man aufwächst, sie verrät ihn. Sie verrät ihn im höchsten Grade. Sie demütigen ihn, schmeißen ihn in die Zisterne und verkaufen ihn, und er verliert seine Heimat, er verliert die Sicherheit, er verliert auch die Möglichkeit, irgendwas in seinem Leben zu erreichen, irgendeinen Traum auszuleben. Das geht alles nicht mehr. Und da könnte man erwarten, aus menschlicher Sicht, jetzt wird Josef sauer, und sauer auf seine Familie, sauer auf Gott, dass er das zugelassen hat. Er hat ja auch Träume gehabt von Gott, und er hatte eine Beziehung quasi zu Gott. Er wusste, wer Gott ist, und er kannte ihn auch von Jakob. Und hier sehen wir nichts. Nichts darüber steht in der Bibel, wie Josef gedacht hat. Also menschlich gesehen könnte man meinen, er wird sauer. Aber davon lesen wir nichts. Lasst uns weiter gucken. Im Kapitel 39, das ist jetzt 2 Kapitel weiter, dem ersten Vers, wie es mit Josef weitergeht. Kapitel 39, Vers 1. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Sehen wir also, wie es weitergeht. Er kommt an einen Hof, ja, von jemandem Reichen, sage ich mal, von jemandem, der am Hof auch gearbeitet hat. Das ist schon mal besser, als Steine zu klopfen für die Pyramiden oder sonstige Arbeiten, die damals an Sklaven anfielen. Und es ist sozusagen nochmal eine gute Wendung in dieser Schreckensgeschichte. Ja, er wusste nicht, wohin er kommt. Er wusste nicht, wie es weitergeht für ihn. Ja, es ist für uns ist es klar. Wir kennen die Geschichte Josef, aber für Josef war das eine heftige, heftige Zeit. Und hier offenbart sich, dass er zu Potiphar kommt. Und er hat tatsächlich an dem Haus, an dem Hof von Potiphar auch großen Erfolg. Gott ist ihm gnädig und ihm gelingt alles. Potiphar lehnt sich zurück und er darf alles, den Laden sozusagen schmeißen, ja. Und er macht das sehr erfolgreich. Und Potiphar freut sich darüber, lesen wir. Und ja, lasst uns mal weiter lesen. Im Vers 7, selbe Kapitel, 39, Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihr Auge auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Also hier kommt eine große Versuchung zu Josef. Und er hat hier, wie gesagt, den Erfolg gehabt. Er hat eine gewisse Stellung in dem Haus. Und jetzt die Frau des Herrn des Hauses will mit ihm schlafen. Und das ist für Josef schlimm, denn er will Gott treu sein. Und die Frau lässt ihn nicht in Ruhe. Sie will immer wieder, obwohl er ablehnt und Gott treu ist. Und wo das Ganze endet, müssen wir auch lesen jetzt. Zwar im Vers 20, 39, Vers 20. Also Josef ist Gott treu. Und im Vers 20 sehen wir, was dann geschieht. Und der Herr Josefs, also Potiphar, nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Also die Belohnung für seine Treue aus menschlicher Sicht ist das Gefängnis, ist der Kerker. Und zwar nicht irgendeiner, sondern ein gut bewachter Kerker, wo ja die Leute im Hof hinkommen. Also irgendwie läuft da was falsch, könnte man meinen, oder? Er gibt alles, er widersteht der Versuchung und die Frau von Potiphar lügt, weil sie enttäuscht ist, dass er nicht mit ihr schläft und ja, inszeniert das Ganze so, dass er ins Gefängnis kommt. Ein Schicksalsschlag, der heftig ist. Er war freier Mensch, er war Nomade, er war Hirte, hat ein Leben unbesorgt führen können. Dann wird er verkauft als Sklave, dann landet er im Gefängnis. Also er ist quasi ganz unten angekommen im Leben. Da geht es nicht viel weiter, außer er stirbt dann. Also es ist ein heftiger Werdegang, den wir hier lesen. Und weiter geht's. Im Vers 21, also 39, Vers 21. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Josef war nicht alleine. Und wir lesen wieder nicht, dass Josef so reagiert hat, wie ich gesagt habe, dass er Gott die Schuld gegeben hat. Nein, Gott hat durch ihn wiedergewirkt und war ihm gnädig, hat ihm Gelingen geschenkt und der oberste Aufseher im Gefängnis hat ihm quasi seine ganzen Aufgaben übermittelt und er war der wichtigste Mann im Gefängnis, Josef. Und das war etwas ganz Wichtiges, denn wir lesen das gleich im Kapitel 40, Vers 5. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Okay, also hier sind jetzt zwei Menschen, die haben am Hof gearbeitet, beim König gedient, beim Pharao. Und sie kommen auch ins Gefängnis und Josef hat durch seine Stellung die Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Und Gott gibt ihm eine übernatürliche Fähigkeit, und zwar die Träume zu deuten. Und das macht Josef, als diese beiden einen Traum haben. Und die Deutung des Traumes war, dass der Bäcker sterben müsste, am nächsten Tag gehängt würde und der Mundschenk würde wieder arbeiten können beim König. Und Josef hat die Bitte gehabt zum Mundschenk, dass er sich doch daran erinnerte, wenn er beim König ist, ein gutes Wort für ihn einlege, damit er wieder rauskommt aus dieser Miserie, in der er ist. Weil er war immer noch kein freier Mensch, er war ja immer noch im Gefängnis. Und auch wenn er da vielleicht erfolgreich war, er war im Gefängnis. Das ist keine schöne Position. Ja, und Lasst uns mal lesen. Also der Mundschenk erinnert sich jahrelang nicht an Josef. Er hält das Wort nicht, was er Josef gibt. Er ist undankbar. Er vergisst ihn einfach. Und im Kapitel 41, Vers 37. Diese Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Welche Rede? Also es ist so, Josef hatte ja die Fähigkeit, Träume zu deuten. Und dieser Pharao hatte irgendwann in einer Nacht zwei schlimme Träume, die sehr ähnlich waren. Und die haben ihn keine Ruhe gelassen. Und er wollte wissen von all seinen Weisen, was denn jetzt diese Träume bedeuten mögen. Und keiner konnte ihm antworten, keiner konnte ihm gerecht werden, irgendwie eine Antwort geben. Und der Mundschenk hat sich dann daran erinnert, dass er Josef kannte, der im Gefängnis war, und hat das so dem Pharao auch gesagt. Und der Pharao ließ Josef rufen. Josef hat die Träume deuten können durch die Fähigkeit Gottes, durch die Gnade Gottes. Und er hat halt gesagt, dass es 7 Jahre gibt, in der man viel erntet, und 7 Jahre, in denen es ja Hungernot leiden wird. Nicht nur Ägypten, sondern auch große Regionen in Israel, im heutigen Israel. Ja. Und also das ist heftig. 13 Jahre waren vergangen, wo Josef Sklave war. Und jetzt kommt er vor den Pharao und erlebt diese Situation und er deutet die Träume richtig. Und die Rede gefiel dem Pharao gut, lesen wir hier. Im Vers 41 wollen wir mal gucken, was quasi dieses Resultat von diesen richtigen Träumendeutungen ist. Und zwar, da steht Kapitel 41, Vers 41. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Der Pharao war damals angesehen als Gott. Ja, wer ihm widersprach, wurde getötet. Und man durfte ihm sich nicht nähern. Es war noch heftiger als Könige nach ihm, quasi in Europa, wie wir das kennen. Und Josef war quasi noch sterblich. Ja, er war als Mensch angesehen. Und er war der wichtigste Mensch im ganzen Land. Letztlich von dieser Stufe, dass er Sklave war und dann auch im Gefängnis war, kommt er auf die wichtigste Position im ganzen Land. Er managt quasi alles in Ägypten. Und das ist heftig, dieser Karriere, diese Stufe, die er da macht, oder? Das ist einmalig, es ist richtig heftig. Und ja, lasst uns mal lesen, wie die Geschichte weitergeht. Kapitel 45, die Verse 4 bis 5. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebenserrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Also es ist so, dass die Hungersnot im zweiten Jahr schon mittlerweile ist. Also es sind 9 Jahre vergangen, seitdem diese Situation beim Pharao war. Und jetzt kommen die Geschwister an, jetzt kommen die Brüder an. Die werden geschickt von ihrem Vater, weil sie verhungern. Die haben kein Essen, die müssen ja die Tiere auch verpflegen. Und es ist dürr, das Land, es gibt nichts hervor. Und jetzt kommen die Brüder, wollen Getreide kaufen und begegnen Josef. Und nach ein bisschen hin und her kommt es zu dieser Situation, dass Josef sich offenbart und sagt, wer er ist, denn sie haben ihn nicht erkannt. Sie wussten nicht, wer er ist. Sie dachten bestimmt, Josef ist gestorben als Sklave. Und hatten dem Thema in ihrem Leben schon lange abgeschlossen. Aber das ist heftig. Josef war circa 45 Jahre alt, als er diese Begegnung hatte. Ja, mit 17 wurde er verkauft. Und wie reagiert er? Das ist heftig. Also ich wurde emotional, als ich das gelesen habe und verstanden habe, was da ja, auch in Josef. Er ging öfter raus und hat geweint. Das war heftig, emotional. Natürlich, wenn man den Geschwistern und der Familie begegnet, die einen verrät. Und man sieht auch, wie er darauf reagiert. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Und er hatte einiges an Erfahrungen mittlerweile bestimmt gesammelt, als quasi wichtigster Mann in Ägypten. Und was auch heftig ist, ist die Erkenntnis. Wir sehen hier, wie Josef verstanden hat sein Leben. Er weiß, warum er in dieser Position war, in der er ist. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wo du stehst, warum du in deinem Leben da bist, wo du stehst. Aber Josef wusste es ganz genau. Er hat es ja seinen Brüdern gesagt. Ja, das war jetzt der Schnelldurchlauf erstmal durch die Geschichte Josef für heute. Und Kennt ihr den Film Zurück in die Zukunft oder diese Filme? Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber ja, genau. Also ein paar Leute kennen sie. Und zwar geht es darum, dass ein Professor mit einem Bekannten von ihm, mit einem Freund, in die Zukunft reist, durch die Zeit reist, sage ich mal. Und man sieht einfach, dass Ereignisse aufeinander aufbauen. Und das wollen wir jetzt mal gucken in Josefs Leben jetzt. Jetzt haben wir es ja gesehen, wie Ereignisse zusammenhängen. Lasst uns das mal machen. Das finde ich sehr spannend, weil das sehr gut sichtbar wird in dieser Geschichte. Deswegen haben wir sie auch ganz gelesen. Und zwar, wir lesen zu Beginn die ungerechte Liebe. Ja, eine Ungerechtigkeit geschieht. Aber ohne diese ungerechte Liebe wäre Josef nicht gehasst worden von seinen Brüdern. Also hätte Josef ihn nicht mehr lieb gehabt, hätte er keinen Hass empfangen. Und er würde nie als Sklave in Ägypten landen. Wäre er nie als Sklave in Ägypten, sondern als freier Mann, würde er nie vom Potiphar gekauft werden. Er würde nie von der Frau vom Potiphar quasi in Versuchung geführt werden. Und ja, ohne dass er widerstanden hatte, diese Versuchung, wäre er nicht in den Knast, ohne im Knast zu sein, in dem Kerker, wäre er auch nicht bei mit diesen Menschen, die beim Palast gearbeitet haben, in Kontakt gekommen. Und sie hätten sich nicht erinnert daran, als der Traum vom Pharao da war, dass es einen Mann gibt namens Josef, der deuten kann, die Träume. Und ja, wäre das alles nicht passiert, wäre er nicht beim Pharao gewesen und könnte seine Familie, die ihn verraten hat, nicht erretten. Sie wären verhungert. Josef selbst wäre verhungert, wäre er nicht verraten worden von seiner Familie. Ja, also das es greift alles wie ein Zahnrad ineinander, diese Geschichte. Und das finde ich so heftig, wenn man das sich überlegt und vor Augen führt, dass diese Ungerechtigkeit, Josef wusste das ja am Anfang nicht. Er hat nur die Ungerechtigkeit empfangen. Er ist durchs Leid gegangen, sein ganzes Leben lang. 13 Jahre lang nur verschwendete Zeit, könnte man sagen. Aber ohne dieses Leid wäre Israel heute gar nicht da. Ja, also das ist heftig in dieser Geschichte. Doch jetzt mal zu uns. Ist dir bewusst, dass du auch diese Gnade, die Josef hat in seinem Leben, auch in deinem Leben hast, dass diese Ereignisse, die du in deinem Leben hast, genauso ineinander greifen? Vielleicht haben sie nicht die gleiche Wirkung, das meine ich nicht, aber sie greifen ineinander und die Gnade Gottes wird auch in deinem Leben sichtbar. Wenn wir überlegen, du lebst, ja, ob du an Gott glaubst oder nicht, du lebst. Du hast dich nie entschieden, ja, jetzt möchte ich leben und bin da. Das ist das Wirken Gottes und das ist ein gewisses Privileg, will ich sagen. Ja. Und ich weiß nicht, wie du in deinem Leben stehst, karrieremäßig. Wir haben gestern ein Turnier oder zwei Turniere gehabt, ja, und da gab es gewisse Erfolge und hat Spaß gemacht. Und diese Erfolge, die sind nicht uns zu verdanken. Ist dir bist du dir dessen bewusst, dass egal welchen Erfolg du in deinem Leben hast, du verdankst ihn nicht deines fleißigen Trainings. Ein Stück weit vielleicht. Oder des fleißigen Lernens. Aber du bist privilegiert. Du bist als Kind, ja, du hast überlebt. Deine Kindheit, ja. In Afrika müssen Kinder Kindersoldaten teilweise werden. Was für Möglichkeiten haben die, ihre Träume zu verwirklichen? Überhaupt Träume zu entwickeln? In Indien werden Mädchen in die Prostitution gezwungen. Schon ganz früh. Also es gibt Menschen, die einfach gar keine Chance im Leben haben. Quasi. Du bist privilegiert. Du sitzt hier heute Morgen. Du bist gesund und kannst hier sitzen. Und nicht zu vergessen ist auch der Wohlstand, den du hast. Ja, du bist hierher gekommen. Du hast Kleider. Die sind relativ teuer im Vergleich zu Menschen, die gar nichts haben, die hungern und nichts haben. Also wir sind sehr privilegiert. Und das ist auch die Gnade Gottes. Die Gemeinde, dass wir uns hier versammeln können, wir werden nicht verfolgt. Woanders werden Gemeinden verfolgt. Und die Christen werden getötet für den Besitz einer Bibel. Und das ist heftig, wenn man sich das überlegt. Ja, wir haben es echt gut im Leben. Die Gnade Gottes ist sichtbar in unserem Leben. Aber ja, diese Rückblicke sind wichtig, denn sie geben uns vor Augen, wo Gott wirkt in unserem Leben, in deinem Leben, wo Gott wirkt. Und das ist wichtig zu besinnen. Ja, wie komme ich an diese Position, wo ich eigentlich heute Morgen bin als Mensch? Und wie bin ich dahin gekommen? Wenn du das machst in deinem Leben, dann wirst du die Gnade Gottes entdecken. Das sind nicht deine tollen Fähigkeiten, die dir den Erfolg geben im Beruf oder in der Familie. Ja, Ehen sind auch Gnade. Das ist nicht zu vergessen. Ja, aber göttliche Gnade ist nicht menschliche Gnade. Wir Menschen, wir sind anders, wenn es um das Thema Gnade geht. Ein Beispiel dazu, ich nehme mich mal aus meiner Erziehung, und zwar, wir haben so ein Verbot, was ja relativ für uns unbequem ist als Eltern, und zwar das Verbot, Medienverbot. Ja, unsere Kinder, sie konsumieren natürlich gerne Medien, und es ist dann ziemlich fies, sage ich mal, wenn die Strafe kommt. Ja, heute darfst du nicht. Das war echt schlecht, was du gemacht hast, und vorbei für heute. Dann sind die Kinder sehr frustriert und wissen, ja, okay, jetzt ist das, weil ich das und das gemacht habe, okay. Und oft ist es aber so, dass wir dieses Verbot doch nicht aussprechen oder inkonsequent sind und sagen, nee, na gut, darfst du trotzdem, lass mich in Ruhe. Ja, ist das Gnade? Das ist keine Gnade, das ist Bequemlichkeit. Das ist aber oft, dass wir als Menschen als Gnade verstehen, ja, aber ich bin ja so gnädig, ja, aber in Wirklichkeit ist das keine Gnade. Ich bin nur bequem und komme nicht meinem Auftrag in der Erziehung nach. Und in der Politik sehen wir dasselbe, die Flüchtlingspolitik. Als die ganzen Flüchtlinge kamen, wurde Deutschland sehr hoch angesehen, dafür, dass sie alle aufnahmen. Aber sie haben sich nicht darum gekümmert und haben das ausgenutzt, um Wähler zu gewinnen, um ja wieder das Ganze anzukurbeln. Und also es wird oft ausgenutzt, quasi Gnade. Wir kennen Gnade nicht wirklich als Menschen, außer sie kommt von Gott. Gottes Gnade ist aber nicht eine Gnade, die wegschaut. Es ist nicht die Gnade, die wir uns vorstellen. Ja, alle kommen in den Himmel und Gott schaut weg, sobald eine Sünde geschieht. Ja, darf's rein. Es ist nicht die bequemliche Art Gottes, nein. Wir haben auch in dem Lied vorhin gesungen, Gottes Gnade genügt. Und lasst uns mal nachlesen. Im Römer Kapitel 3, da steht etwas Wichtiges. Das wollen wir mal lesen. Römer Kapitel 3, den Vers 23 und den Vers 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also irgendwie die Werke reichen nicht aus, steht hier, ich übersetze es mal so ganz grob, sondern allein die Gnade Gottes ist das, was uns gerecht macht vor ihm. Also nicht dein Lebenswandel macht dich gerecht vor Gott, sondern die Gnade Jesu, sein Erlösungswerk. Also wie gesagt, Jesus hat nicht weggeguckt. Gott hat nicht weggeguckt. Er wusste, da muss Gerechtigkeit widerfahren. Die Sünden, die trennen Menschen von Gott. Gott ist perfekt und er kann nicht mit den Sünden ja zusammen leben. Deswegen musste Blut fließen. Es musste gerecht sein. Es musste eine Strafe her. Die Strafe hat Jesus getragen. Und das ist göttliche Gnade. Denn er hat diese Strafe auf sich genommen, selbstlos. Und es ist ein riesiges Geschenk, was wir da haben als Menschen. Eine Möglichkeit, wirklich dieses Geschenk auch anzunehmen für uns und in Anspruch zu nehmen. Und ja, das ist die Botschaft, allein seine Gnade. Das ist die Botschaft im Neuen Testament. Allein die Gnade Gottes reicht, um in den Himmel zu kommen, in die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und das widerspricht Religion komplett. Religion sagt dir, du musst das und das und das und das tun, um bei Gott Gefallen zu finden. Aber Gott liebt dich so, wie du bist. Natürlich möchte er nicht, dass du schlechte Werke tust. Aber das Gnadensgeschenk ist das, was dich reinmacht, nicht dein perfekter Wandel. Und ein Beispiel dafür habe ich auch. Und zwar stellt euch vor, wir haben hier einen Nachbar, der heißt Schmidt. Ich hoffe, wir haben den nicht wirklich. Und dieser Nachbar, der hat eine Bäckerei, ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Er spendet wirklich auch viel Geld in die Kirche, auch an gute Zwecke. Und er hilft sehr vielen Menschen. Aber er hat keine Beziehung zu Gott. Er ist gut. Und er denkt auch, dieses Gutsein und seine Werke reichen aus, um, wenn es einen Gott gibt, dann in den Himmel zu kommen. Und er stirbt doch nach diesem Vers, wie wir lesen, reichen die Werke nicht aus, sondern die Gnade. Und er hat die Gnade nicht angenommen für sich. Also für ihn ist er nicht würdig, in das Himmelreich Gottes einzutreten. Das ist schon hart. Und jetzt haben wir jemanden, das ist noch härter, der war sein Leben lang im Gefängnis, weil er vergewaltigt hat, gemordet hat. Ein schlimmer Mensch. Und dieser Mensch aber bereut seine Taten am Ende des Lebens. Er sieht ein, Mensch, was ich gemacht habe, das war falsch, es war Sünde. Ich bin nicht würdig, Mensch zu sein. Ich brauche Jesus Christus, sein Gnadenswerk. Ohne ihn bin ich komplett verloren. Wenn er das erkennt und das annimmt und sein Leben ändert und stirbt, ist er würdig nach diesem Vers. Das widerspricht unserer Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir Menschen kennen. Ja, die lieben Menschen gehören doch auch in den Himmel rein, ja? Aber laut diesem Vers zählt allein die Gnade. Es geht nicht darum, wie du lebst komplett, sondern es geht darum, ob du seine Gnade annimmst oder ob du selbst gerecht leben möchtest. Ja, eine Herausforderung, die wir auch gesungen haben, möchte ich auch noch mal ganz kurz vorlesen. Im 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist auch der letzte Bibelvers für heute. 2. Korinther, Kapitel 12, den 9. Vers. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Erstmal bis dahin. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist oft so, dass wir wirklich durch das finsterne Tal gehen als Menschen, dass wir durch Leid gehen, dass wir Krankheiten vielleicht haben, dass wir Verluste von Menschenleben haben, die uns lieb sind. Und wir sollen uns an der Gnade genügen lassen, nicht an dem Erfolg, den wir haben oder möchten, sondern an der Gnade. Wir haben das Leben nicht in der Hand und hier steht dann, lass dir an meiner Gnade genügen. Es hört sich irgendwie wenig an. Doch wenn wir gucken, was die Gnade beinhaltet, dann ist es eine Fülle. Die Fülle Gottes, und zwar die selbstlose Liebe, die bedingungslose Liebe. Er stellt nicht die Bedingungen und hat einen Zweck dahinter, sondern er liebt uns Menschen. Er möchte, dass wir diese Gnade annehmen, denn sie ist kostenlos. Und das ist etwas ganz Großes, ja. Und es schenkt einem Freude im Leben, kann ich nur sagen. Und ja, ich möchte euch, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Mut bekommen und Freude, wenn ihr in euer Leben guckt. Und falls ihr das nicht bekommen habt, macht euch einfach mal Gedanken in der Woche. Wie bin ich in dieser Situation, wo ich bin und wie war mein Leben bis jetzt? Da sieht man sehr oft, dass Gott gnädig ist. Und ja, ich möchte euch einfach nochmal Mut machen. Lest dieses Buch oder diese 12 Kapitel durch. Kapitel 37 bis 50, 1. Mose. Denn ja, es ist eine Geschichte, die sehr viel beinhaltet. Ja, natürlich reicht eine Predigt bei weitem nicht aus, aber das war es erstmal für heute. Amen.